Der Tag in Berlin und Brandenburg, im Studio begrüßt Sie Matthias Wetzel. Die kostenlosen Corona-Bürgertests haben dafür gesorgt, dass Infizierte rechtzeitig von ihrer Erkrankung erfahren, sich isoliert und nicht weitere Menschen angesteckt haben. Mit dem Gratis-Angebot könnte aber bald Schluss sein. Ab Juli schon, so sieht es ein Vorschlag von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach vor. Gerade beraten die Gesundheitsministerinnen und Minister in Magdeburg darüber. In Berlin wird kontrovers über Lauterbachs Vorstoß diskutiert. Unsere Reporterin Jenny Barke fasst die Debatte zusammen.
Die sogenannte Sommerwelle ist im vollen Gange. Täglich steigen die Corona-Inzidenzen an. Genau in dieser Phase der Pandemie will Lauterbach die anlasslosen Corona-Bürgertests ab Juli abschaffen. Für Wolfgang Kreischer, Vorstand des Hausärzteverbands Berlin und Brandenburg, ist das ein Widerspruch.
Wir merken jetzt schon in den Praxen, dass es eine Zunahme von Covid-Infektionen gibt. Und dann brauchen wir definitiv im Herbst wieder Teststellen. Weil wir müssen unterscheiden können zwischen Grippe, Erkältung und Covid. Und dazu brauchen wir die Tests.
Kreischer befürchtet, dass nach dem Ende der kostenlosen Angebote die Menschen Corona-positiv die vollen Sprechstunden der Hausarztpraxen aufsuchen und somit weiter zum Infektionsgeschehen beitragen. Der Allgemeinmediziner will deshalb weiter kostenlos Tests anbieten, allerdings künftig kontrolliert in Gesundheitsämtern, um Betrug zu vermeiden. Ermittler gehen davon aus, dass deutschlandweit ein Schaden von bis zu 1,5 Milliarden Euro durch den Betrug beim Abrechnen von Tests entstanden ist. Allein in Berlin laufen über 350 Ermittlungsverfahren. Einer von vielen Gründen, warum Andreas Gassen, Vorstand der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Lauterbachs Vorschlag zur weitgehenden Abschaffung der kostenlosen Tests begrüßt.
Wir haben erlebt, dass die Bürgertests erstmal gewisses Missbrauchspotenzial in sich bergen, oft qualitativ schlecht sind und eigentlich auch wirklich nicht mehr zum Erkenntnisgewinn beitragen. Von daher sind die kostenlosen Bürgertests im Wesentlichen verzichtbar.
Für Gassen sind die steigenden Inzidenzen kein Grund zur Sorge, solange die Zahl der Intensivpatienten nicht steigt. Er plädiert für anlassbezogene Tests, also kostenlose Bürgertests für chronisch Kranke, Besucherinnen und Besucher von Krankenhäusern und Pflegeheimen. Für diese und weitere Personengruppen wie Schwangere sieht Lauterbach auch Ausnahmen vor. Einen Weg, den sich Claudia Kienapfel von der Caritas Altenpflege Berlin wünscht.
Wir würden uns wünschen, dass ein bisschen unterschieden wird, wofür ich einen Test brauche. Wenn ich in eine Pflegeeinrichtung gehe, um meine Mutter zu besuchen, wäre es schon schön, wenn ich einen kostenlosen Bürgertest im Vorfeld machen könnte.
Einen Entwurf für eine neue Teststrategie wird es erst nach den Beratungen bei der Gesundheitsministerkonferenz geben. Erst danach will sich Gesundheitssenatorin Ulrike Gothe dazu äußern, ob künftig Berlin die Kosten für die Bürgertests übernimmt, die bisher der Bund zahlt.
Informationen waren das von Jenny Barke. Vor 30 Jahren hat sich Brandenburg eine eigene Landesverfassung gegeben, so kann man das tatsächlich sagen, denn mit einer schier unglaublichen Zustimmung von 94% der gültigen Stimmen nahmen die Brandenburgerinnen und Brandenburger damals den Landtagsentwurf an. 7-mal wurde der Text seitdem geändert. Das Parlament hat nun das Jubiläum mit einer Feierstunde begangen, aber auch kontrovers über neue Änderungsvorschläge debattiert. Zunächst würdigte Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke von der SPD aber, wie aktuell der Text immer noch sei.
Die Landesverfassung ist ein bürgernahes, ich würde sogar sagen, ein menschenfreundliches Regelwerk, modern, werteorientiert, wegweisend. Wo es nötig war, konnte die Verfassung behutsam und unter strengen Voraussetzungen geändert werden. Als Beispiele nenne ich die Einführung des Wahlrechts mit 16 Jahren und die Klausel gegen rassistisches und fremdenfeindliches Gedankengut.
Die Richterin des Bundesverfassungsgerichtes und Uniprofessorin an der Viadrina in Frankfurt-Oder, Ines Hertel, erinnert in der Festrede daran, dass die Brandenburger in den 90er Jahren beim Formulieren ihrer Verfassung heftig diskutierten und auch heute Freiheit, Demokratie und Recht verteidigt werden müssten.
Wie kann man auf der Basis der Landesverfassung Meinungsfreiheit und Demokratie bewahren und trotzdem Lüge, Fake News und gezielte Desinformation entgegentreten? Es geht nicht um eine inaktive Müdigkeitsgesellschaft, sondern um eine urteilsfördernde Mündigkeitsgesellschaft.
Nur wenige Minuten nach der Feierstunde geht es im Landtagsplenum dann zur Sache. SPD, CDU, Bündnis 90 Die Grünen und Linke wollen per Verfassungsänderung die Freundschaft zum Nachbarland Polen, den Kampf gegen Antisemitismus und Antiziganismus und die Förderung der jüdischen Kultur neu in Brandenburgs Verfassung festschreiben. Außerdem soll die stärkste Oppositionsfraktion kein Anrecht mehr auf das Amt des Landtagsvize haben. Heuchlerisch sei das und gegen den Rat von Wissenschaftlern verstoßend, sagt der parlamentarische Geschäftsführer der AfD Fraktion Dennis Holoch.
Das, was Sie heute hier vorhaben, ist nichts anderes als ein Anschlag auf unsere Verfassung. Sie wollen mit Ihrer Änderung auch der zweitgrößten Opposition, der größten Opposition im Land und zweitstärksten Fraktion in diesem Haus, den Vizepräsidenten nehmen. Das ist beschämend für unsere Verfassung und ein wahrer Demokrat kann dieser Verfassungsänderung nicht zustimmen.
Es gehe darum, dass kein Abgeordneter ins Präsidium gewählt werde, der dieses Amt nicht würdig sei, entgegnet CDU-Fraktionschef Jan Redmann. Und linken Landtagsfraktionsvorsitzender Sebastian Walter sagt an die AfD-Fraktion gewandt:
Sie wollen keine individuellen Rechte schützen. Sie wollen keine Minderheiten schützen und sie wollen am Ende eben auch keine Demokratie. Und wir werden Ihnen natürlich an keiner Stelle einen einzigen Zentimeter Platz lassen, wenn Sie diese Verfassung angreifen wollen.
Sebastian Walter, linken Fraktionschef im Landtag in Potsdam. Und über die künftige Besetzung des Landtagspräsidiums soll am Donnerstag abgestimmt werden. Der Beitrag war von RBB-Reporter Thorsten Südow. Die jüngsten Waldbrände in Brandenburg sind gerade so unter Kontrolle, die nächsten kommen aber bestimmt, fürchten Anwohner von Waldgebieten und die Feuerwehr. Und die Einsatzkräfte sind massiv genervt, denn ähnliche Brände sehen sie jetzt schon seit Jahren immer wieder, ohne dass sich die Bedingungen wesentlich verbessern, unter denen sie die dann bekämpfen müssen. RBB-Reporterin Iris Wussmann hat mit Verantwortlichen über ihre Kritik gesprochen.
Immer wenn Ronny Henkel von der Feuerwehr Drachhausen in diesen Tagen in den Nachrichten hört, man müsste mehr Brunnen und Wege bauen, dann denkt er:
Hilfe, das ist ja Déjà-vu. Wie vor 3 Jahren. Genau dasselbe wurde bei uns damals gesagt. Dann dachte ich mir, naja, warum erst danach? Warum denn nicht vorher?
Und auch was in der Heide nach dem letzten Brand passiert ist, sei zu wenig. So wurden zwar in der Kernzone insgesamt 5 Tiefbrunnen gebaut.
Aber wir kommen nicht an das Wasser ran, weil wir kein Aggregat haben, mit dem wir das Löschwasser aus dem Boden kriegen. Es werden Löschwasserentnahmestellen gebaut und wir kommen nicht ans Wasser ran.
Das Problem, so Bernd Boscher, ein Amtsdirektor von Lieberose Oberspreewald: Der Brunnenbau wurde vom Land gefördert. Für die Stromaggregate gibt es dagegen kein Geld. Außerdem seien 5 Brunnen für die riesige Fläche von 12.000 Hektar viel zu wenig.
Wir hatten uns damals vorgenommen, aus diesen Bränden Lehren zu ziehen. Und ich muss eingestehen, wir haben kleine Schritte erreichen können, aber ich habe nach wie vor die Unruhe, dass die nicht ausreichen. Das beunruhigt einen.
Hinzu kommt, so Romeo Buda, Bürgermeister von Bülegure-Bühlen, dass noch jede Menge Totholz auf den Brandflächen liegt.
Und das ist eine richtige Zündquelle, also ein Brandbeschleuniger. Weil das Material ist jetzt umgekippt, der Bestand, die Bäume sind alle umgekippt, die sind trocken und das sind Brandbeschleuniger.
Ruhig schlafen kann keiner der Männer, die in der Lieberose Heide Verantwortung tragen. Sicher, es sei viel Geld in die Hand genommen worden, Flächen von Munition befreit, Brandschutzstreifen angelegt worden. Aber so Klaus Seliger, Chef der Landeswaldoberförsterei Peitz, durch hohe Naturschutzauflagen werde der Wegebau zu teuer und damit unmöglich. Hinzu komme, dass das Land noch mehr Wald zur Wildnis machen will.
Also Wildnis heißt Wildnis, dann kann ich auch nicht da drin löschen. Man muss natürlich eine Güterabwägung treffen. Und wenn der Erfolg davon ist, dass ich keine Brunnen bohren kann und keine Wege bauen kann, dann ist das eben für die Feuerwehr ein Riesenproblem.
Für Seliger ist Fakt, auf einen neuen großen Brand sei man besser, aber längst noch nicht gut vorbereitet.
RBB-Reporterin Iris Wussmann. Wer so in 2 Jahren per Auto im historischen Kern von Berlin unterwegs sein will, der muss starke Nerven haben. 2024 beginnen langwierige Bauarbeiten an der Getrauden- und der Mühlendammbrücke. Beide sollen schmaler werden. Das dürfte zunächst mal für erhebliches Chaos sorgen, sei aber, sagt Verkehrssenatorin Jarasch, ganz im Sinne der Mobilitätswende gedacht. Unsere Landespolitikreporterin Franziska Hoppen hat sich die Pläne angesehen.
Ab 2024 dürfte es im historischen Mitte erstmal ein bisschen mehr nach Abgasen stinken. Dann wird nämlich ein Teil der Getraudenbrücke abgerissen, während sich die aktuell gut 60.000 Autos pro Tag den Rest des Platzes irgendwie teilen müssen. Ein Nadelöhr, das sich nicht ganz vermeiden lässt, sagt Berlins Verkehrssenatorin Bettina Jarasch. Aber es ist für einen guten Zweck.
Wir wollen in mehreren Phasen vorgehen, also quasi eine Etappenplanung machen. damit, und das ist das Ziel, die Brücke von Anfang an so schmal wie möglich werden kann, so wenig Stadtraum verbaut wie möglich. Und zweitens eine Verkehrswendebrücke ist.
Denn die Brücke soll nicht einfach nur 5 Meter schmaler werden und der Stadt so weniger Platz rauben. In einem ersten Schritt fällt dazu eine der 3 Fahrbahnspuren pro Richtung weg. In einem zweiten Schritt werden die 2 Busspuren durch Straßenbahnen ersetzt. Hinzu kommt außerdem ein Radweg. Zukunftsfähig, nennt Jarasch das. 4 Jahre lang könnten die Bauarbeiten allerdings dauern, sagt der zuständige Ingenieur Lutz Adam.
Zur Inbetriebnahme der Straßenbahn 2028 wollen wir die Brücken erstellt haben.
Und dann ist sogar noch eine 3. Phase denkbar. Wenn nämlich mehr Menschen auf ihre Autos verzichten und stattdessen in besagte Straßenbahnen steigen, dann wäre nämlich in beiden Richtungen jeweils nur noch eine Fahrbahnspur nötig. Somit könnte die Brücke noch schmaler werden oder der Gehweg breiter und grüner mit hübschem Blick aufs Wasser. Das ganze Verschmälern hat dann aber auch noch eine ganz praktische Komponente, sagt Jarasch.
Jeder Meter Brückenbau verbraucht nicht nur sehr viel CO2, das muss man sich auch klar machen, sondern ist natürlich auch teuer und bei den jetzigen explodierenden Baukosten umso teurer. Jeden Meter, den wir also einsparen, wird es auch deutlich billiger für die Bürger in dieser Stadt. Auch das freut mich.
Und nicht nur Jarasch freut sich, selbst die Oppositionsfraktion FDP ist mit der Brückenoptimierung ganz zufrieden, sagt ihr verkehrspolitischer Sprecher Felix Reifschneider.
Wir begrüßen als FDP die neuen Pläne. Die Brücken fallen schmaler aus, fügen sich so besser in das historische Stadtbild ein und haben gleichzeitig eine ausreichende Verkehrsleistung.
Nur die Straßenbahn hätte die FDP laut Reifschneider nicht gebraucht. Mehr Kritik kommt von der AfD-Fraktion im Abgeordnetenhaus. Straßenbahnen fahren ja nicht immer genau dahin, wo der Autofahrer hin will, sagt der verkehrspolitische Sprecher Harald Latsch. Sie werden durch Jaraschs Pläne benachteiligt, findet er.
Das bedeutet ganz konkret, das Autofahren zu verhindern, weil es wird zu gewaltigen Staus kommen. Und damit soll ja auch dem Autofahrer das Fahren versauert werden.
Übrigens erst einmal auch auf der Mühlendammbrücke. Sie soll 9 Meter schmaler werden, allerdings auch im Sinne Jaraschs neue Radwege und Straßenbahnen bekommen.
Gertrauden- und Mühlendammbrücke werden ab 2024 und dann für einige Jahre umgebaut. Franziska Hoppen war das und das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Nachzuhören wie immer auf unserer Internetseite und über unsere App.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.